Steuern und Steine. So heißt die heutige Folge. Sie könnte auch heißen Steuern auf Steine, denn wir sprechen heute über die steuerlichen Aspekte von Immobilien beziehungsweise vielmehr über die steuerlichen Aspekte beim Immobilienkauf beziehungsweise dem Immobilienverkauf. Hierfür zu Gast ist Ernst August Lührmann von DWL aus Rheine. Er ist Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Partner bei DWL in Rheine. Und ich freue mich sehr, dass wir über alle wichtigen Themen sprechen können, die anfallen rund um den Verkauf und den Kauf von Immobilien aus steuerlicher Hinsicht. Das heißt, wir haben über die Grunderwerbsteuer beispielsweise gesprochen. Wir haben über die Spekulationssteuer gesprochen. Wir haben ein bisschen über Erbschaftssteuer bzw. Schenkungssteuer gesprochen und konnten ein paar Praxisfragen, die mich als Makler immer wieder erreichen und betreffen, konnten wir auch klären. Ja, und so haben wir eine relativ kurze, knackige Folge aufgenommen und hoffen natürlich sehr, dass keine Fragen offen geblieben sind. Aber das hört ihr hier und heute in der Folge. Viel Spaß und damit gleich rein und los. Ja, ich freue mich sehr, dass Ernst August Lührmann heute bei mir zu Gast ist im All About Immo Podcast. Wir sitzen hier heute in euren mittlerweile gar nicht mehr ganz so neuen Räumlichkeiten. Also sie sind schon noch neu, aber du wirst vielleicht gleich was dazu erzählen, seit wann ihr hier sitzt. Wirklich sehr schicke Räumlichkeiten direkt in Rheine am Bahnhof. Viele sind bestimmt an diesem Gebäude schon mal vorbeigefahren. Und wir wollen heute sprechen über das Thema Steuern im Immobilienkontext. Freue mich sehr, dass das klappt, weil wir in den vorangegangenen Folgen auch schon mal gesprochen haben über das Thema Versicherung von Immobilien, über die Finanzierung von Immobilien. Und deshalb gehört meiner Meinung nach das Thema Steuern da absolut mit dazu. Hatte ich zu einem früheren Zeitpunkt auch schon mal gesagt, dass das Thema nochmal kommt, weil ich es einfach auch wichtig finde. Ja, und darüber wollen wir heute sprechen mit einem richtigen Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Ernie, wie gesagt, schön, dass du da bist. Stell dich und euer Unternehmen doch am besten einfach mal vor.
Ja, Luke, vielen Dank. Nett, dass du mich hier zu deinem Podcast eingeladen hast.
Gerne.
Das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Ja, vielleicht erstmal zu meiner Person. Ernst August Lührmann, ich bin Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und ich bin Partner bei DWL. DWL ist eine seit über 45 Jahren bestehende Steuerberater- und Wirtschaftsprüfungskanzlei. Und wir sind in den letzten Jahren eigentlich stetig gewachsen. Und wir sind so gewachsen, dass wir uns im letzten Jahr so vergrößert haben, dass wir in eine neue Immobilie, die wir selber erstellt haben, am Bahnhof in Rheine gezogen sind. Mhm. Wir sind heute 74 Mitarbeiter, 7 Partner, davon und insgesamt 14 Berufsträger, das heißt also 14 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte. Mhm. Und wir sind an 2 Standorten tätig, denn neben unserem Hauptstandort hier in Rheine haben wir noch einen kleinen Standort seit Beginn des Jahres in Handrup. Das liegt zwischen Lingen und Fürstenau und da haben wir eine kleine Steuerberatungskanzlei nach einem traurigen Todesfall übernommen und haben da jetzt einen weiteren Standort. Ja, was machen wir eigentlich? Ja, bei so vielen Mitarbeitern ist das natürlich sehr, sehr vielfältig. Wir machen die klassische Steuerberatung mit allem, was dazugehört. Erstellung von Jahresabschlüssen, Personalabrechnung, Buchführung, Steueranmeldung jeglicher Art. Darüber hinaus sind wir auch in der Wirtschaftsprüfung tätig. Mhm. Dadurch, dass wir 3 Rechtsanwälte und beziehungsweise Rechtsanwältinnen haben, machen wir auch Rechtsberatung. Das beschränkt sich allerdings auf den Bereich des Steuer- und Gesellschaftsrechts sowie des Arbeitsrechts. Und da insbesondere vertreten wir im Wesentlichen die Arbeitgeberseite. Darüber hinaus haben wir noch eine eigene IT-Gesellschaft. Das heißt also, wir arbeiten mit der DATEV zusammen. Und die DATEV-Programme und Mandanten, die mit der DATEV arbeiten und unsere eigene umfangreichen Arbeitsplätze werden von unserer eigenen IT-Gesellschaft gehostet und betreut.
Ja. Sehr umfangreich, muss man mal wirklich sagen. Also bei über 70 Mitarbeitern gibt es natürlich auch viel Kapazität. Das kann man vielleicht auch mal so sagen. Aber
ja, wie das so ist mit der Kapazität. Eigentlich sind wir immer auf der Suche nach neuen kompetenten Mitarbeitern.
Ja, das glaube ich. Das geht sicher vielen so. Aber da waren jetzt sicherlich auch einige Punkte dabei, die ich auch noch nicht wusste, obwohl wir uns ja schon sehr lange kennen. Aber das habe auch ich noch nicht gewusst. Nee, deswegen toll, dass du da bist und dass wir die Gelegenheit haben, heute über steuerliche Themen natürlich im Immobilienkontext zu sprechen. Also ich glaube, ich spreche da wahrscheinlich für sehr viele, die hier zuhören. Für viele ist das Thema Steuern sehr komplex und da haben viele, glaube ich, irgendwie einen Ansprechpartner, ne, an den sie sich wenden.
Mit der Komplexität hast du natürlich recht. Ne? Wir könnten uns jetzt ein Wochenseminar hier veranstalten ja. zu Steuern im Immobilienbereich.
Ja.
Deswegen können wir das heute natürlich auch nur auf bestimmte Bereiche beschränken, weil das so wahnsinnig umfangreich ist, weil man schon zwischen den privaten Immobilien und den gewerblichen Immobilien unterscheiden muss,
ja.
zwischen Einzelpersonen und verschiedenen Gesellschaftsformen.
Ja.
Du siehst, das ist ein unendliches Thema. Aber wir werden heute schon ein paar Kernpunkte herausarbeiten, denke ich.
Genau, richtig. Also wir haben uns da im Vorgespräch darauf verständigt, dass wir nicht zu sehr ins Detail gehen wollen, wie das immer so ist. Wir wollen hier niemanden quälen mit Paragraphen in der Tiefe
genau.
oder sonst was. Ne? Deswegen starten wir einfach mal rein, denn meine Kundinnen und Kunden sind ja allermeistens Privatpersonen, die für sich selbst was ja. kaufen, eine Immobilie zur Selbstnutzung, vielleicht mal eine Wohnung als Kapitalanlage. So hat man dann oder so habe ich dann meistens auf der Käuferseite und auch auf der Verkäuferseite ja, Personen sitzen, die sich fragen oder mich vielmehr fragen, naja, Luke, welche Steuern, jetzt wir sprechen jetzt erstmal über die Käuferseite, welche Steuern fallen denn eigentlich für mich als Käufer an, wenn ich eine Immobilie kaufe? Also wirklich mal eine vermeintlich einfache Frage und da gebe ich mal rüber an den Steuerberater, welche Steuern fallen denn an für mich als Käufer?
Ja, der Kauf einer Immobilie ist ein Erwerb und der ein oder andere wird es schon mal gehört haben. Die Steuer, die in jedem Fall grundsätzlich anfällt, ist die Grunderwerbsteuer. Mhm. Die Grunderwerbsteuer fällt immer an bei Käufen von Immobilien. Der Wert, der Grunderwerbsteuer zugrunde gelegt wird, ist im Regelfall der Kaufpreis, der im Notarvertrag steht.
Die Grunderwerbsteuer, da müssen wir da noch unterscheiden zwischen einer selbstgenutzten Immobilie und einer vermieteten Immobilie oder ist das an der Stelle egal? Die fällt immer an und ist immer gleich hoch.
Das ist eigentlich grundsätzlich egal, ob die Immobilie selbst oder fremd genutzt wird. Mhm. Es gibt zwar Ausnahmen von der Grunderwerbsteuer, da können wir vielleicht gleich noch
ja.
drauf eingehen. Aber die Grunderwerbsteuer ist natürlich schon ein erheblicher Belastungsfaktor. Du weißt das ja selber schon aus deinen Verträgen, die du abgeschlossen hast. Die meisten waren wahrscheinlich in Nordrhein-Westfalen.
Ja.
Und daher weißt du, dass die Grunderwerbsteuer 6,5% des Kaufpreises beträgt.
Sehr hoch.
Das ist sehr hoch.
Ja.
Und man muss wirklich sagen, früher stand im Grunderwerbsteuergesetz oder steht eigentlich sogar heute noch drin, dass die Grunderwerbsteuer 3,5% beträgt.
Mhm.
Aber seit 2008 oder seit 2009 ist es so, dass die Grunderwerbsteuer Ländersache ist.
Mhm.
Und die Länder können ihre Grunderwerbsteuer selbstständig, die Höhe der Grunderwerbsteuer selbstständig festsetzen. In Nordrhein-Westfalen beträgt die Grunderwerbsteuer 6,5%. Das ist in anderen Ländern anders. Nicht weit von uns entfernt ist Niedersachsen. Da beträgt die Grunderwerbsteuer aktuell nur 5%.
Mhm.
In Bayern, wo man sagen müsste, da wohnen viele reiche Leute. In München sind die Grundstückspreise wahnsinnig hoch.
Mhm.
Da beträgt die Grunderwerbsteuer nur 3,5%.
Wahnsinn, ne?
Das ist also in Nordrhein-Westfalen fast das Doppelte ja. dessen, was man in Bayern, zum Beispiel in München bezahlt.
Ja, ja.
Du kennst das ja, Luke, du verkaufst ja regelmäßig so Immobilien, die eine Million kosten.
Ja, ja.
Da kann man ein schönes Rechenbeispiel bilden. Ne? Wenn du in München eine Immobilie für 1 Million Euro veräußerst, dann fallen da 35.000 Euro Grunderwerbsteuer an. Wenn du in Emstetten eine Immobilie für 1 Million verkaufst, dann fallen da 65.000 Euro
ja.
Grunderwerbsteuer an.
Ja.
30.000 Euro Unterschied.
Ja, ja.
Klar, das ist jetzt natürlich ein kleines Beispiel, aber es gibt ja auch Großimmobilien, gewerbliche Immobilien. Da macht das natürlich wahnsinnig was aus und das ist schon ein echter Kalkulationsfaktor.
Absolut, das muss man wirklich sagen und das ist auch, also auch wenn ich ja kein Steuerberater bin, aber auf diese Grunderwerbsteuer, vor allem auch auf die, ja, ich wollte schon was sagen, immense Höhe dieser Steuer weise ich auch die Käufer dann immer hin, ja, weil natürlich dann schon gefragt wird, naja, was kommt denn da noch dazu zum Kaufpreis? Und 6,5% Grunderwerbsteuer, wir haben es gerade mal einmal vorgerechnet, das kann im Zweifel schon echt eine ganze Menge Geld sein, was man da wirklich berücksichtigen sollte. Kann man da drum herum kommen um diese Grunderwerbsteuer oder muss die jeder bezahlen, der was kauft?
Naja, zunächst mal kannst du das Grundstück ja schlecht von Nordrhein-Westfalen nach Bayern verlegen.
Richtig,
ja. Also die Gestaltungsmöglichkeit, die hast du so einfach halt eben nicht.
Mhm.
Aber es gibt natürlich schon gewisse Ausnahmen von der Grunderwerbsteuer. Mhm. Es gibt eine Geringfügigkeitsregelung bei kleinen Grundstücken. Wenn der Wert 2.500 Euro nicht übersteigt, fällt keine Grunderwerbsteuer an.
Grundstückswert 2.500 Euro. Ich glaube, das geht in NRW gar nicht.
Das makelst du wahrscheinlich gar nicht, weil sich dann die Maklergebühr gar nicht ausrechnen lässt.
Das muss sein, ja.
Und die Grunderwerbsteuer fällt auch nicht an, wenn man zum Beispiel ein Grundstück erbt. Mhm. Weil dann liegt ja eigentlich auch kein Kauf zugrunde.
Ja.
Oder wenn man ein Grundstück, das man geerbt hat, wenn man das dann teilt unter den Erben.
Ja.
Also das heißt, Vater stirbt, hat drei Kinder,
ja.
Die erben ein Grundstück, die drei, und sie setzen sich jetzt über das Grundstück auseinander und gleichen das untereinander aus. Dann fällt auch hier keine Grunderwerbsteuer an.
Okay.
Ja. Und man muss natürlich sagen, wenn man, ich sag mal, im Verwandtschaftsgrad in gerader Linie ein Grundstück veräußert,
ja.
Also Vater verkauft an Sohn, oder dann fällt auch keine Grunderwerbsteuer an. Das ist ein Befreiungstatbestand.
Ja.
Oder unter Ehegatten fällt auch keine Grunderwerbsteuer an.
Ah ja, okay.
Also das sind so die wesentlichen Ausnahmen. Es gibt noch ein paar Spezialitäten, aber das würde zu weit führen, wenn wir das hier alles nennen würden, und kommt, ich sag mal, im normalen Leben auch eher seltener vor.
Okay, das heißt, wir können an der Stelle festhalten, für den ganz klassischen, einfachen Fall, eine Privatperson oder zwei Privatpersonen als Ehegatten oder wie auch immer kaufen eine Immobilie von einer anderen Privatperson, die selbst genutzt wurde. Für die Selbstnutzung fällt Grunderwerbsteuer an. In NRW, in dem, wo wir uns hier befinden, sind das 6,5% vom Kaufpreis.
Das hast du perfekt zusammengefasst.
Sehr gut. Gibt es beim Kauf bzw. für den Käufer noch andere Steuern, auf die geachtet werden sollte, muss?
Für den Käufer eigentlich nicht. Wenn die Immobilie privat genutzt wird, dann kann er vielleicht Einkommensteuer sparen, wenn er die Immobilie hinterher noch renoviert, anstreicht, irgendwelche Arbeiten an dieser Immobilie vornimmt. Da gibt es ja die sogenannten Handwerkerleistungen im Einkommensteuergesetz, die dann gefördert sind, die Lohnleistungen aus den Rechnungen, die einem gestellt werden, die kann man dann mit 20% von der Steuer abziehen, allerdings maximal auf 6.000 Euro. Sprich, da gibt es noch eine Steuerersparnis von maximal 1.200 Euro.
Okay.
Also das ist sehr begrenzt, da kann man nicht viel machen. Es ist schließlich eine privat genutzte Immobilie und die Privatnutzung unterliegt da keinen besonderen Förderungen mehr.
Okay, für den Fall, dass man die jetzt vermieten würde, diese Immobilie, beispielsweise man kauft eine Eigentumswohnung als Kapitalanlage, will die vermieten, haben wir da steuerliche Themen?
Ja, dann ändert sich natürlich alles, denn dann, wenn man vermietet, erzielt man Einkünfte. Mhm. Und wenn man Einkünfte erzielt, das heißt die Mieten erzielt, dann kann man auch Werbungskosten geltend machen. Mhm. Zu den Werbungskosten zählen dann auch die Abschreibungen auf die Immobilie. Mhm. Nur auf die Immobilie. Der Grundstückswert muss herausgerechnet werden.
Mhm, okay. Ne? Also nur auf die Steine quasi.
Nur auf die Steine praktisch. Ne? Ja. Genau. Das sind dann 2% oder 2,5%, je nachdem, wie alt die Immobilie ist, kann man dann steuerlich geltend machen.
Mhm. Okay, ja, das ist ja wahrscheinlich auch nochmal gut und wichtig zu wissen. Gibt ja durchaus, also ich habe viele Leute, die mich ansprechen, vielleicht ähnlich alt wie ich, und sagen, Luke, ich möchte mal anfangen mit Immobilien, möchte vielleicht Gespartes irgendwie investieren und anlegen, soll jetzt kein Haus sein, in das ich einziehen will, sondern soll eben eine Wohnung sein, die ich gerne vermieten möchte. Da ist sowas ja durchaus interessant und spannend. Sollte man sich mal mit beschäftigen. Für tiefere Infos dann im Zweifel den Steuerberater selber mal kontaktieren, den eigenen, oder halt hier eben die DWL-Kanzlei in Rheine, wenn man hier noch nicht Kunde ist.
Ja, das ist einfach so. Das Steuerrecht ist da, ich sag mal, verhältnismäßig kompliziert. Wenn ich Vermietungserlöse, Mieteinkünfte erziele, kann ich Werbungskosten geltend machen.
Ja.
Gegebenenfalls Renovierungskosten für die Wohnung. Aber auch hier müssen wieder bestimmte Voraussetzungen oder Grenzen nicht überschritten werden.
Ja.
Da muss man sich jeden Einzelfall im Grunde genommen angucken, und da kann man jetzt schwierig, generelle Auskünfte zu geben.
Okay, lass mich noch mal eben einmal auch aus Interesse den Bogen noch mal zurückschlagen zur Grunderwerbsteuer. Jetzt haben wir gerade gelernt, das ist Ländersache, das entscheidet jedes Land irgendwie für sich. Gibt es da irgendwie Debatten oder Bestrebungen, dass sowas vielleicht mal wieder irgendwie bundeseinheitlich wird, weil ich komme dadurch auf dieses Thema, es hat ja die Provisionsteilung gegeben. Die Provision wurde ja bis 20 oder 21 nur vom Käufer gezahlt. Jetzt ist sie dann geteilt worden. Jetzt zahlen beide Seiten diese Provision. Man wollte den Verbraucher damit entlasten. In diesem Zusammenhang, bei dieser Diskussion, haben halt eben auch viele gesagt, naja, entlasten wir nicht den Käufer oder die Käuferin mehr, wenn wir nicht über die Beteiligung von der Provision sprechen, sondern vielleicht uns einfach mal die Grunderwerbsteuer angucken und die vielleicht mal bundeseinheitlich gerade ziehen und nicht sagen 6,5% hier, 3,5% da, sondern ich weiß es nicht, 4, 4,5, wie auch immer. Einheitlich, gibt's da irgendwie Bestrebungen?
Das ist schon immer gerade in der letzten Zeit sehr in der politischen Diskussion gewesen, weil uns ja in der Bundesrepublik Deutschland viele, viele Wohnungen fehlen.
Ja.
Und als Anreiz, den Wohnungsbau zu fördern, ist das auch schon vorgeschlagen worden, die Grunderwerbsteuer wieder abzusenken.
Ja.
Aber die Länder sind alle klamm und insofern befürchte ich, dass das nichts wird.
Na gut, da geht natürlich dem Land ehrlicherweise auch eine Menge Geld durch die Lappen, würde ich jetzt schon fast sagen, wenn man jetzt sagt, wir kommen von 6,5% und gehen auf, weiß ich nicht, 3 oder 4 runter. Auf der anderen Seite, wenn dadurch mehr Wohnungen entstehen.
Natürlich, andererseits, wenn man natürlich den Wohnungsbau fördern will, dann muss man sich schon ein bisschen bewegen die Kosten begrenzen.
Ja, das ist so. Also da könnte man sicherlich eine Diskussion drüber aufmachen. Wollen wir gar nicht tun. Trotzdem danke, dass wir da kurz das anreißen konnten. Jetzt gucken wir uns die andere Seite an. Wir haben gelernt, was für den Käufer interessant ist. Jetzt habe ich ja auch Verkäufer, die zu mir kommen, Gott sei Dank, ja, und sagen, sie wollen ihre Immobilie verkaufen oder Luke, kannst du nicht für mich die Immobilie verkaufen? Welche Steuern gilt es zu beachten, wenn ich Verkäufer einer Immobilie bin? Wir hatten gerade ein schönes Rechenbeispiel für die Grunderwerbsteuer. Du weißt schon, worauf ich hinaus will. Vielleicht können wir auch hier wieder ein Rechenbeispiel machen für eine Steuer, die anfallen kann beim Verkauf einer Immobilie.
Die anfallen kann. Ja, da denken natürlich viele sofort an die sogenannte Spekulationssteuer. Die Spekulationssteuer ist ja nichts anderes als eine Einkommensteuer. Ist ein Paragraph aus dem Einkommensteuergesetz, Paragraph 22 des Einkommensteuergesetzes. Und das ist natürlich bei vielen in aller Munde, die denken, oh, wenn ich mein Häuschen jetzt verkaufe, dann fällt Spekulationssteuer an. Grundsätzlich ist das erstmal nicht so, denn für die Spekulationssteuer müssen Voraussetzungen erfüllt sein. Das heißt, ich muss die Immobilie in einem Zeitraum von 10 Jahren vor der Veräußerung erworben haben. Mhm. Wenn ich sie dann innerhalb eines 10-Jahres-Zeitraumes veräußere, fällt Spekulationssteuer an. Gegebenenfalls. Denn ich muss ja dann erstmal eine Wertsteigerung erzielt haben.
Genau.
Denn vom Veräußerungspreis ziehe ich die Anschaffungskosten ab.
Ja.
Und auf die Differenz würde nur die Spekulationssteuer anfallen. Einfaches Beispiel, Luke, du hast jetzt eine schöne Immobilie in Emstetten vermittelt für 300.000 Euro und der Veräußerer hat die Immobilie als Kapitalanlage gekauft vor ein paar Jahren für 250.000 Euro. Dann würde die Spekulationssteuer zunächst einmal nur 300.000 minus 250.000 Euro, also sprich auf 50.000 Euro berechnet werden. Ein paar Besonderheiten sind natürlich auch noch zu beachten. Wenn ich Abschreibungen in der Zwischenzeit geltend gemacht habe, muss ich die auch noch abziehen.
Okay.
Ja? Aber grundsätzlich, die Spekulationssteuer fällt dann nicht auf den Veräußerungserlös an, sondern nur auf den Gewinn, den ich gegebenenfalls damit erzielt habe.
Und dann ist spannend der persönliche Einkommensteuersatz, ne? Weil das bin ich auch schon oft gefragt worden, wie hoch ist die
genau,
denn dann?
Genau, das kann man gar nicht genau sagen. Das ist gar kein fester Steuersatz, sondern es wird einfach zum ganz normalen Einkommen, was man erzielt, Einkünfte aus nicht selbstständiger Tätigkeit, selbstständiger Tätigkeit, Gewerbebetrieb, wie auch immer, wird das hinzugerechnet und dann beträgt der maximale Steuersatz 42% gegebenenfalls. Bei ganz hohen Einkünften gibt's noch einen Zuschlag von 3%, dann könnte der 45% betragen.
Ja.
Aber es hängt dann wirklich von der persönlichen Einkommenssituation ab. Es wirkt sich natürlich in der Progression der Einkünfte gegebenenfalls aus. Das heißt also, wenn jemand 50.000 Euro als Jahreseinkommen verdient hat, hat er unter unterliegt er ja nicht dem Spitzensteuersatz.
Richtig.
Aber wenn er dann einen Spekulationsgewinn von 50.000 Euro erzielt, dann geht er mit seinem Einkommen schon Richtung Spitzensteuersatz. Das heißt also, der durchschnittliche Steuersatz auf sein Einkommen wird sich damit erhöhen.
Ah, okay. Das ist ja wahrscheinlich auch nochmal gut zu wissen. Also tatsächlich ehrlicherweise aufgepasst, Vorsicht an der Bahnsteigkante, wenn man da die Wohnung veräußern will, die man mal als Anlageobjekt gekauft hat. Aber da muss man ja auch jetzt gleichermaßen rausstellen, kommt ja immer wieder vor, dass Leute ihre Immobilien verkaufen müssen, früher als es denen vielleicht lieb ist, aus welchen Gründen auch immer. Man hat vor weniger als 10 Jahren ein Haus gekauft, hat das renoviert, gemacht, getan und dann kommt irgendwie eine persönliche private Veränderung und das Haus muss wieder verkauft werden. Die Leute verkaufen dann, ich sag mal, wenn man jetzt in der Zeit gekauft hat, als die Zinsen vielleicht eher so bei 1% waren und muss es jetzt in einer Zeit verkaufen, wo wir eher über 3, 3,5 oder 4% sprechen, dann werden die allermeisten da eher keinen Gewinn machen, wenn sie da irgendein Liebhaberobjekt sich gekauft haben.
Ja, aber eigentlich sprichst du ja gerade, die Leute müssen verkaufen, da sprichst du ja wahrscheinlich auch die Fälle an, wo man verkaufen muss, weil eine Scheidung oder Trennung
sowas meine ich, ja.
Angefallen ist. Aber dann ist das ja auch häufig so, diese Immobilie ist ja von denen, die sie veräußern, selbst genutzt worden.
Genau, darauf wollte ich hin. Genau. Und diese Leute brauchen sich keine Sorgen machen.
Also wenn ich mir zu meiner Hochzeit ein schickes Häuschen gekauft habe, nach 5 Jahren geht die Ehe leider in die Brüche. Ja. Aber ich habe in dem schicken Häuschen 5 Jahre lang gewohnt oder zumindest zwei Jahre vor der Veräußerung gewohnt.
Ja. Ja.
Dann fällt auch keine Spekulationssteuer an.
Ja.
Das ist eine Ausnahme von der Spekulationssteuer.
Ja, ganz genau. Also das ist wirklich, das ist ja, wie diese Formulierung kommt dann immer, aber das muss man sich im Einzelfall dann anschauen, ob es anfällt oder ob es nicht anfällt.
Genau.
Aber wer mit Verlust verkauft, zahlt sie sowieso schon mal gar nicht.
Richtig,
genau. Sondern wirklich nur für den Fall, dass eben Gewinn damit gemacht wird mit dem Verkauf.
Genau.
Genau.
Häufig kommt auch die Frage auf, wenn ich jetzt einen Verlust damit gemacht habe, mit der Veräußerung meiner privaten Immobilie innerhalb dieser Spekulationsfrist, ob ich dann den Verlust steuerlich geltend machen kann. Sorry, das geht leider wieder
nicht. Welche Frage mir auch oft gestellt wird, das fällt mir jetzt gerade ein, ist, muss ich eigentlich meinen Kaufpreis versteuern? Jetzt kriegt jemand 400.000 Euro für sein Einfamilienhaus, sind keine Schulden mehr drauf, keine Ahnung, ja, vielleicht hat er nie welche aufgenommen, vielleicht ist nie eine Grundschuld eingetragen worden, das Haus ist oder schuldenfrei, weil es einfach abbezahlt ist, jetzt kriege ich 400.000 Euro überwiesen. Für dieses Haus muss ich dann diesen Kaufpreis eigentlich versteuern?
Nein, wenn das außerhalb der Spekulationsfrist liegt, ist das brutto für netto.
Genau.
Da musst du nichts versteuern.
Genau, das finde ich ist auch nochmal eine wichtige Aussage, weil das viele Leute glauben, ja, ich zahle ja für irgendwie alles Mögliche hier Steuer und jetzt kriege ich hier wirklich 400.000 Euro überwiesen und da muss ich keine Steuern drauf zahlen. Nein, solange es...
Nein, wenn da kein weiterer Steuerstatbestand greift, wie zum Beispiel diese Wertsteigerungs- oder Spekulationssteuer, dann ist der Veräußerungserlös steuerfrei.
Genau.
Es sei denn, es handelt sich um eine gewerbliche Immobilie oder ich unterliege dem gewerblichen Grundstückshandel. Aber das sind alles besondere Fälle. Um deine Frage zu beantworten, in diesem Fall der privaten Veräußerung, nein, keine Steuer.
Alles, was ich danach mit dem Geld natürlich mache, dass ich es, keine Ahnung, investiere es, wie auch immer, dann wird es natürlich wieder irgendwo steuerpflichtig, wenn ich jetzt
Das kommt darauf an, wie du das Geld investierst.
Genau.
Wenn du es verjubelst oder was du auch damit machst.
Ja,
ne? Also wenn ich dann hinterher das Geld natürlich zu 3% Festgeldzinsen auf die Bank bringe und das Geld so anlege, dann muss ich natürlich hinterher Kapitalertragsteuer, also auf die Zinsen zahlen.
Darauf wollte ich hinaus. Dann kommen wir natürlich wieder in den Bereich, wo dann Steuern anfallen. Aber erstmal ist so ein Kaufpreis dann für den einfachen Privatfall, von dem wir ja jetzt hier ausgehen wollen, ist das dann erstmal, unterliegt das dann nicht der Versteuerung. Was natürlich bei mir auch oft vorkommt, ist, dass Erben auf mich zukommen und sagen, wir haben eine Immobilie, ich oder wir haben eine Immobilie geerbt, die möchten wir gerne verkaufen. Wie gehen wir damit um, mit diesem Thema, also steuerlicher Umgang von vererbten, geerbten Immobilien, auch nochmal im Hinblick auf die Spekulationssteuer, was weiß ich, vielleicht wissen die Erben gar nicht so genau, was jetzt die letzten 10 Jahre oder auch weniger damit passiert ist. Wie ist der Fall bei vererbten oder geerbten Immobilien?
Ja, erstmal muss man natürlich sagen, wir beziehen uns jetzt erstmal nur auf die Veräußerung eines geerbten Grundstücks, was natürlich anfallen kann, abhängig vom Einzelfall, ist die Erbschaftssteuer.
Ja.
Ne? Aber das hängt natürlich davon ab, Verwandtschaftsgrad, Höhe der Erbschaft, ist noch mehr vererbt worden.
Mhm.
Da gibt es natürlich verschiedene Dinge noch zu beachten.
Mhm.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel von meinem Vater oder von meinen Eltern eine Immobilie geerbt habe und mein Vater hat die Immobilie oder die Eltern haben die Immobilie schon länger als 10 Jahre im Eigentum, dann fällt auch bei der Veräußerung keine sogenannte Spekulationssteuer an. Mhm. Man tritt in die Rechtsposition des Erblassers ein. Mhm. Das heißt also, die 10 Jahre, die der verstorbene Vater die Immobilie schon besessen hat, die wird angerechnet. Mhm. Der Todesfall ist nicht der Beginn eines neuen Erwerbs.
Mhm. Okay. Ja, verstehe ich. Okay. Mhm. Ja, das ist ja sicherlich auch nochmal wichtig zu wissen an dieser Stelle. Generell, wir wollen jetzt nicht zu tief einsteigen in das Thema Erbschaftssteuer Schenkungssteuer oder was auch immer. Mhm. Aber vielleicht ein kleiner Einblick. Es gibt, viele hören ja oder haben schon gehört, vielleicht von diesem Freibetrag, so ein Steuerfreibetrag gibt es ja, glaube ich, bei Erbe und Schenkung, ne?
Ja, ja, klar. Bei Erben und Schenken, was im Grunde genommen im Gesetz nahezu das gleiche ist, das heißt nämlich Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz. Mhm. Deswegen sind das vom Grundsatz her gleiche Tatbestände. Mhm. Da gibt es natürlich Freibeträge. Mhm. Der Freibetrag unter Ehegatten, das heißt also, der Mann schenkt seiner Frau
ein Haus
oder Geld. Ja. Da gibt es einen Freibetrag von 500.000 Euro. Mhm. Zusätzlich gibt es noch Freibeträge für den Zugewinnausgleich. Mhm. Und jeder Elternteil hat im Verhältnis zu seinen Kindern, zu jedem Kind, einen Freibetrag in Höhe von 400.000 Euro.
Mhm. Okay.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie wird denn mein Grund und Boden bewertet oder das Haus bewertet? Das ist noch wiederum eine ganz spannende Frage.
Ja.
Denn gerade bei einer Erbschaft gibt es ja keinen Käufer, da gibt es ja im Grunde genommen keinen Markt.
Ne? Richtig.
Ja, also, und da gibt es das Bewertungsgesetz. Und das Bewertungsgesetz, anhand der Maßgaben des Bewertungsgesetzes kann man den Wert dieses Gebäudes errechnen. Das ist grundsätzlich, ich sag mal, der Ertragswert oder der Vergleichswert.
Ja.
Aber das ist natürlich auch ein sehr streitbehafteter Wert. Ne? Es gibt zwar Bodenrichtwerte bei jeder Gemeinde, da kann man zumindest schon mal den Grundstückswert sich holen oder raussuchen. Aber alle Immobilien haben unterschiedliche Zustände, also gibt es da häufig Streit. Wenn man der Auffassung ist, dass das Finanzamt den Wert mit dem Bewertungsgesetz zu hoch festgesetzt hat, dann bleibt einem noch der Ausweg, ein Gutachten durch einen Sachverständigen, durch einen vereidigten Sachverständigen festsetzen zu lassen. Mhm. Es gibt ja durchaus gute Gründe zu sagen, das Haus hat so einen schlechten Bautenzustand, der durch das Bewertungsgesetz nicht berücksichtigt wird, dann beauftragt man im Zweifel, dann muss man halt eben nochmal ein bisschen Geld investieren und einen vereidigten Sachverständigen mit der Bewertung beauftragen.
Ja, das ist spannend, weil ich betone das ganz oft bei Kunden. Ich freue mich ja über jede Bewertung. Jeder kann zu mir kommen und mich fragen und ich bewerte jede Immobilie gerne, aber ich betone auch immer, ich bin genau das nicht. Ne? Ich bin Gutachter, ich bin kein Immobiliensachverständiger oder Gutachter. Das heißt, das, was man von mir bekommt, ist immer ein Marktwert. Ich kann dir sagen, was dein Haus im aktuellen Marktumfeld wert ist. In so einem Fall, um jetzt für einen Erbenwert zu bestimmen, ja gut, weil das ist bestimmt auch so ein Punkt, wo der eine Erbe dann sagt, oh ja, ich bin ja mit dem GroKrewe gut, der ist ja Immobilienmakler, der kann mir bestimmt mal einen Wert zurufen, aber das geht eben an dieser Stelle.
Den richtigen Wert gibt es sowieso nicht. Korrekt. Und deswegen gibt es halt eben, da ich sag mal, das neutralisierende Verfahren durch das Bewertungsgesetz oder halt eben den neutralen, vereidigten Sachverständigen.
Ja, ja, okay. Ja, sehr gut. Ich habe einen Spezialfall gehabt, da möchte ich nochmal mit dir gerade einmal kurz drauf eingehen, wie wir damit umgehen. Du hast eben schon mal drüber gesprochen, jetzt wird eine Immobilie vererbt, es gibt mehrere Erben, Thema Grunderwerbsteuer. Es war der Fall, dass ich ein Grundstück hatte, was mit einem Mehrfamilienhaus bebaut immer noch ist.
Ja.
Und es sind insgesamt 3 Erben und 2 von diesen 3 Erben möchten ganz gerne dem dritten im Bunde die Anteile an der Immobilie, die geerbten Anteile an der Immobilie abkaufen. Fällt in diesem Fall Grunderwerbsteuer an, weil ja auch irgendwie Grundbesitz erworben wird sozusagen durch den Ankauf?
Naja, erstens ist das einmal eine Auseinandersetzung unter Erben. Bei dieser Auseinandersetzung unter Erben fällt keine Grunderwerbsteuer an. Wenn das dann zusätzlich noch Geschwister sind, oder
sind es in dem Fall, ja.
Geschwister, ja gut, ja. Aber die sind ja nicht in gerader Linie verwandt, sondern in seitlicher Linie miteinander verwandt. Grundsätzlich könnte da Grunderwerbsteuer anfallen, aber es handelt sich um eine Erbauseinandersetzung und in diesem Fall fällt auch keine Grunderwerbsteuer an.
Okay, ja, das ist ja auch nochmal gut zu wissen. Ich hatte mich da bei der Beantwortung der Frage zugegebenermaßen etwas zurückgehalten bei dieser Kundin, ja, weil ich betone auch immer wieder, ich bin kein Steuerberater, ich bin kein Rechtsanwalt.
Also da kann ich auch grundsätzlich nur den Rat geben, es gibt derartig viele spezielle Gestaltungen, da sollte man immer, wenn es irgendwie komplizierter wird, mehrere Beteiligte daran sind, Erbgeschichten da dran hängen, Bewertungsfragen daran hängen, sollte man immer zu seinem Steuerberater gehen, denn da können gegebenenfalls viele Fallstricke drin sein.
Das sehe ich auch so und deswegen bin ich da auch genauso vorsichtig. Ja, ich glaube, wir können...
Häufig, ich dich unterbreche, lässt sich ja durch tatsächliche Verhältnisse der Fall gar nicht mehr gestalten. Aber man sollte zumindest wissen, was kommt auf mich zu.
Ja, richtig. Wenn man das jetzt mal zusammenfasst, worüber wir gerade gesprochen haben, sind es ja für diesen einfachen Fall, für diesen privaten Fall gar nicht wirklich viele Steuern, die jetzt wirklich relevant sind. Für viele ist das Thema Steuern ein riesiger Dschungel und Wust an Auflagen und Gesetzen und Vorgaben, an die ich mich halten muss. Und jeder kennt das, der sich mal mit einer Steuererklärung beschäftigt hat, um Gottes Willen, wie geht das eigentlich?
Ja.
So viel Steuern sind es ja jetzt ehrlicherweise gar nicht, die jetzt hier wirklich in Betracht kommen. Wir haben zum einen die Grunderwerbsteuer, haben wir eben gelernt, um die man im Normalfall nicht drumherum kommt oder allermeistens nicht drumherum kommen kann. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir eventuell die Spekulations- oder wie hast du sie eben noch genannt?
Ja, Spekulationssteuer.
Genau, Spekulationssteuer.
Oder der Wertzuwachs einer Immobilie innerhalb eines bestimmten Zeitraumes unter bestimmten Bedingungen versteuert werden muss.
Genau, richtig. Die kann auch anfallen, aber ansonsten ist es ja eigentlich das Thema ja relativ...
Richtig, ne? Genau. Eigentlich ist das relativ einfach. Wenn man eine private Immobilie zwischen fremden Dritten veräußert, fällt die Grunderwerbsteuer an. Das ist relativ leicht zu berechnen. Die Bemessungsgrundlage ist der Kaufpreis, der im Notarvertrag steht. Mhm. Da vielleicht noch ein Hinweis, wenn man eine gebrauchte Immobilie veräußert und in der Immobilie ist beispielsweise noch eine Sauna oder eine schicke Einbauküche, oder ein Gartenhäuschen oder ein Kachelofen, der selbstständig bewegliches Wirtschaftsgut ist, dann sollte man in den Verträgen immer darauf achten, dass man diese Sachen gesondert verkauft.
Finde ich ganz wichtig,
Und die Werte gesondert nennt, weil diese Sachen nicht Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer sind.
Das bedeutet sozusagen, wenn wir das jetzt mal vereinfacht ausdrücken, wir haben eine Immobilie, ein Einfamilienhaus mit einem Wert von 400.000 Euro, oder jetzt sind wir wieder bei diesem, was ist schon der Wert? Im Kaufvertrag steht drin, dass das Haus für 400.000 Euro verkauft werden soll. Jetzt ist da eine teure Einbauküche drin, da ist eine teure Sauna drin und ein teurer Kaminofen drin. Ich weiß nicht, wir kommen insgesamt auf einen Wert für diese Güter. Im besten Fall liegen auch die Rechnungen dazu noch vor. Die Küche hat mal neu, 30.000 Euro gekostet. Die Sauna hat neu mal 5.000 Euro gekostet und der Kamin nochmal wieder 5.000 Euro. Also irgendwie, 40.000 Euro für diese Einbauten. Wie ist das dann? Zieht man dann sozusagen diese 40.000 Euro ab von den 400 und zahlt nur auf den geminderten Betrag die Grunderwerbsteuer?
Genau, das ist richtig. Das muss dann aber im Kaufvertrag explizit genannt werden.
Ja.
Und da darf man natürlich keine Mondpreise nennen. Ne? Nicht, dass man sagt, ich verkaufe jetzt meine Immobilie für 400.000 Euro und da steckt aber, wir ziehen jetzt die Einbauküche für 100.000 Euro ab. Und dabei ist das eine 25 Jahre alte IKEA-Küche, wo ich die Schränke schon dreimal neu lackiert habe.
Ja, ja.
Das funktioniert sicherlich so nicht.
Nee, und dann kannst du natürlich auch, da wollen wir gar nicht zu tief einsteigen, natürlich auch vorkommen, dass das Finanzamt natürlich auch freundlich mal nachfragt, weil 100.000 Euro
Einbauküche. In solchen offensichtlich unglaubhaften Fällen gibt es sicher Nachfragen. Da muss man schon mit rechnen.
Absolut. Jetzt war ich heute beim Notar, habe was verkauft und erinnere mich gerade an diesen Passus, der dann auch immer vorgelesen wird. Wenn das Finanzamt die Bewertung des Inventars anders erachtet, als es deklariert ist im Vertrag, verändert sich dadurch aber der Kaufpreis dann tatsächlich am Ende nicht. Also wenn 400.000 reingeschrieben werden als Kaufpreis für die Immobilie, bleiben das auch 400.000 Euro, auch wenn das Finanzamt sagt, die Möbel sind nicht so viel oder weniger oder mehr wert als das, was reingeschrieben wird. Das nimmt keinen Einfluss auf den Kaufpreis. Aber da muss ich mal mit dem Notar darüber sprechen.
Das hat nur Einfluss auf die Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer.
Richtig, ganz genau. Das ist das richtige Stichwort hier. Ja, Ernie, vielen Dank. Ich glaube, wir haben einiges mal ansprechen können, was für die Leute interessant und wichtig ist, wenn sie sich mit dem Kauf oder Verkauf beschäftigen. Hast du abschließend noch irgendwas, was du noch mitgeben möchtest, den Leuten mitgeben möchtest hier in dieser Folge?
Ja, keine Angst vor Steuern. Es gibt immer Leute, die einem dabei helfen können. Ja. Und ich sag mal, man muss immer viele Fälle, Einzelfälle unterscheiden. Deswegen fragen Sie Ihren Steuerberater. Da gibt's sicherlich eine richtige Antwort.
Ganz genau. Ja.
Es sollte auf jeden Fall nicht das Hindernis sein, eine schöne Immobilie zum richtigen Wert zu verkaufen und dabei einen gescheiten Makler zu beauftragen.
Ja, sehr gut. Ganz genau. Ja, es ist ja mit den Steuern wirklich so, wie auch mit der Maklertätigkeit. Es gibt für jede Dienstleistung, für jedes Gewerk gibt's Profis, die sich auskennen auf ihrem Gebiet. Ja, und wenn man da Fragen hat oder sich das alleine nicht zutraut, dann muss man eben mit diesen Profis darüber sprechen. Ja, und wir haben heute einen Steuerprofi hier zu Gast gehabt und das freut mich. Ernie, danke für deinen Einsatz und damit ist es Freitagnachmittag. Entlasse ich dich ins Wochenende.
Luke, hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank und viel Erfolg dir weiterhin.
Danke. Bis dann. Ciao.
Ciao.